Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und willkommen zu einer neuen Folge von der PBM Kapitalansage, Ihrem Podcast rund ums Private Banking, Vermögensverwaltung, Wealth Management, Family Office und alles, was dazwischen glänzt, knirscht oder kracht. Mein Name ist Torben Lippert und ja, heute wird es ein bisschen anders.
Denn bevor wir zu Zinsen, Märkten und Mandanten kommen, heute ist tatsächlich ein besonderer Tag. Wir sind zu dritt, neben mir Lennart Klinfort, ich bin Marc Radke und wir sitzen hier zu Torbens Ehren. Torben, du warst quasi auch eine Stimme der ersten Stunde, zumindest im Podcast. Und jetzt gehst du?
Yes.
Das ist wirklich, da dachten wir, du bleibst uns noch ein paar Jahrzehnte erhalten und jetzt sitzt du hier zum letzten Mal am Mikro. Ich weiß es ja bereits seit Monaten und bin immer noch, also irritiert trifft es jetzt wirklich noch nicht mal ganz, schon eher fassungslos. Was soll denn das hier bitte?
Ja, Mensch, ich hab ja mit euch schon geredet, aber ja, stimmt, das ist tatsächlich meine letzte Folge bei der PBM Kapitalansage. Und auch tatsächlich dann eine der letzten Wochen beim Private Banking Magazin nach vielen Jahren voller ja, Interviews, Marktanalysen und natürlich der ein oder anderen intensiven Diskussion mit euch vor oder hinter den Mikros. Und jetzt sage ich tatsächlich Tschüss und ich mache es nicht wie die Politiker und komme nächste Woche wieder zurück, sondern das ist jetzt erstmal wirklich Tschüss.
Ja, schade eigentlich, oder wie diverse Stars und Gesangskünstler. Ja, dein Comeback wäre allerdings eines, das wir sofort in diesem Podcast featuren würden. Aber im Ernst, du wirst uns fehlen. Und wir schauen bestimmt noch lange und ein bisschen sentimental auf die besten Momente deines Wirkens hier zurück.
Ja, dann muss ich das ja auch noch kurz was sagen. Aber nur kurz, wir sind ja hier nicht bei Lanz und Tränen. Danke, das hat Torben, glaube ich, reingeschrieben selber. Nein, weiß ich nicht.
Nee.
Marc war's. Sondern bei der Kapitalansage. Danach geht's weiter mit unseren Nachrichten aus der Welt des Private Banking und der institutionellen Kapitalanlage. Aber zunächst mein gutster Torben. Egal wo, ob in Wien, München oder Hamburg, war immer super mit dir. Die Kongresse, also auf den Kongressen, da wirst du mir fehlen, die Bahnfahrten.
Ja, ich habe heute Wizard, das muss man sagen, das haben wir auf den Bahnfahrten immer gespielt. Ich habe Wizard mit eingepackt.
Dann vielleicht spielen wir das heute Abend noch. Vielleicht spielen wir es heute Abend mal und auch die Restauranttipps in München oder wo auch immer. Aber ich will unsere Zuhörer jetzt mal nicht weiter mit Anekdoten hier belabern und ja, dann starten wir mal.
Ja, danke euch beiden auf jeden Fall schon mal. Und natürlich jetzt auch nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Hat immer Spaß gemacht. Aber bevor es zu emotional wird, wollen wir jetzt erstmal noch thematisch bleiben. Das war mir auch immer wichtig. Deswegen gibt's die wichtigsten Themen der Woche jetzt wie immer in den News. Und da habe ich passenderweise direkt einen Dreierpack an News aus den Single Family Office mitgebracht. Wir sind zu dritt, also würde ich sagen, jeder schnappt sich eine News von diesen Single Family Offices. Zwei davon hier aus Hamburg, eins kommt weiter aus dem Süden. Wo wollen wir starten?
Dann vielleicht direkt bei dem im Süden. Und damit müsste Lennart loslegen.
Na gut, dann nehme ich euch mal mit nach Hessen, genauer gesagt nach Melsungen. Da hat nämlich die B. Braun Familienholding ihren Sitz und eben auch eine neue Vorständin, nämlich Ingrun Alsleben.
Ich habe ja schon gesagt, dass es um Single Family Offices geht, aber was genau steckt denn hinter der B. Braun Familienholding?
Die ist laut Geschäftsbericht des Medizintechnik- und Pharmakonzerns B. Braun das Bindeglied zwischen Eigentümerfamilie und Unternehmen. Und B. Braun ist tatsächlich ein Konzern mit Milliardenumsatz und über 60.000 Mitarbeitern. Und unter anderem die Anteile der Familie Braun verwaltet in der Familienholding jetzt eben Alsleben.
Kennt sich Frau Alsleben denn mit den Familienholdings bzw. überhaupt Family Offices aus?
Eigentlich kommt sie eher aus dem Tätigkeitsfeld, in dem der operative Konzern tätig ist, denn vorher war sie schon als Finanzchefin für mehrere Absatzmärkte für den Chemiekonzern Bayer zuständig. Anfang 2024 wechselte sie als Finanzchefin dann zu B. Braun und nun eben in die Familienholding.
Dann würde ich da direkt doch mal mit der nächsten Single Family Office News anschließen, denn in Hamburg geht ein doch recht erfahrener Family Officer von Bord, und zwar bei Penta Bay Capital, einem Hamburger Single Family Office.
Ja, und den Namen kenne ich, denn ich weiß noch, dass ich damals berichtet habe, als das Single Family Office noch recht neu gegründet wurde. Es müsste jetzt ein, zwei Jahre her sein, glaube ich.
Dürfte dann 2023 gewesen sein, ja. Da gründete nämlich Yvonne Bauer das Family Office. Sie ist eine Erbin des Bauer Verlags.
Ja, bei dem habe ich schon auch mal gearbeitet. Unter anderem habe ich da volontiert. Aber damals gab es auch schon ein Family Office, meine ich. Und das ist doch schon ein paar Tage mehr her.
Das Bauer Family Office gibt es in der Tat schon etwas länger und ist ja auch eines von Hamburgs größeren Family Offices, würde ich sagen. Yvonne Bauer hatte aber mit Pentabay nun ein eigenes gegründet und als Geschäftsführer Philipp Rö installiert. Der geht nun aber.
Und wohin?
Ist noch nicht ganz bekannt, aber Rö hat sich schon 2021 auch mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. Über Rö Capital berät er unter anderem weitere Family Offices. Vorher war er auch schon bei der Credit Suisse, UBS und Julius Baer sowie im Family Office der Lego-Familie tätig. Also alle schon namhafte Arbeitgeber.
Ja, ja, und dann würde ich da mal einsetzen und den Abschluss unserer Triple Single Family Office Nachricht einleiten, denn auch beim Abschluss hier geht es um ein namhaftes Family Office, auch aus Hamburg, nämlich das der Familie Herz, zumindest von einem Teil davon, denn Günther Herz und seine Schwester Daniela Herz-Schnöckel sind zwar zwei der Tschibo-Erben, sie haben sich aber schon vor Jahren ja vom Unternehmen losgesagt und dann auch zusammen ein Family Office gegründet. Daraus entstand auch Pinechip Capital, das nun ebenfalls seinen Geschäftsführer verliert.
Und wie kommt das zustande?
Ja, das ist so ein bisschen unklar. Es geht jedenfalls um Andreas Bittner. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, weil er unter anderem die Solaris Bank mitgegründet hat und in der Geschäftsführung von Vanguard Europe saß. Er wechselte im Dezember 2023 zu Pinechip, ist nun aber seinen Posten wieder los. Und nach unseren Infos gibt es da nämlich insbesondere unter den Kindern von Günther Herz Diskussionen über die zukünftige Rolle von Pinechip.
Was war denn die bisherige Rolle des Unternehmens und was genau ist in der Diskussion?
Ja, das ist so gelagert, dass Pinechip exklusiv für die Familie Herz gearbeitet hat und mit mehreren Portfolio-Managern auch teilweise recht komplexe Investmentstrategien gemanagt hat. Das war auch auf deren Webseite jahrelang einsehbar. Mittlerweile findet sich da allerdings nur noch das Impressum. Ist ja schon immer so ein kleiner Fingerzweig. Und das könnte wohl auch damit zusammenhängen, dass Günther Herz Kinder eventuell ihre Vermögenssphären, so sagt man das glaube ich so schön, trennen wollen, denn das ehemalige Family Office von Günther und seiner Schwester Daniela gehört mittlerweile größtenteils den Kindern eben von Günther, von denen ich gerade gesprochen habe, während Daniela Herz-Schnöckel mittlerweile selbst über Bilton Capital investiert. Und jetzt ist halt die Frage, was mit Pinechip wird. Und das findet ihr dann nach meiner Abkehr vom Private Banking Magazin bestimmt heraus.
Die Quirin Privatbank will neben organischem Wachstum künftig auch durch Übernahmen expandieren.
Welche Gründe geben die Verantwortlichen denn dafür an?
Der Vorstandsvorsitzende Karl Matthäus Schmidt sieht im Generationswechsel bei unabhängigen Vermögensverwaltern eine strategische Chance.
Ja, und da gibt es, glaube ich, auch schon relativ konkrete Pläne, oder?
Ja, so halb konkret. Also Namen sind noch nicht raus, aber die Bank hat wohl bereits erste Gespräche geführt. Schmidt und Co. rechnen damit, spätestens im kommenden Jahr erste Vermögensverwalter übernehmen zu können.
Dass viele Vermögensverwalter auf der Suche nach ihren Nachfolgern sind, ist ja nicht neu. Wenn ich mich recht entsinne, ist Quirin da jetzt auch nicht die erste Bank, die die Vorteile erkennt.
Da hast du ein gutes Gedächtnis, lieber Marc. Bereits Anfang des Jahres wies Klaus Näwe, Leiter Wealth und Asset Management bei Berenberg, auf ähnliche Pläne hin. Auch die Hamburger sprechen nach eigenen Angaben mit möglichen Kandidaten über Übernahmen.
Ja, vielleicht dazu noch ein kleiner Einschub. Das Spannende ist dann ja immer, Vermögensverwalter haben ja Depotbanken, bei denen die Mandate liegen. Das heißt, wenn so eine Privatbank einen Vermögensverwalter übernimmt, dann müssen auch diese ganzen Depots übertragen werden. Das ist immer so ein bisschen Knackpunkt, habe ich mal gehört. Deswegen bin ich da mal ganz gespannt. Aber nochmal zurück zu Quirin. Lennart, du hattest auch von geplanten organischen Wachstum gesprochen. Also nicht nur Übernahmen.
Ja, Torben, da hast auch du ein gutes Gedächtnis.
Danke.
Neben den geplanten Zukäufen will die Quirinbank auch organisch wachsen. Die Bank plant, dieses Jahr 10 bis 15 neue Berater und Beraterinnen einzustellen. Zudem hat sie im vergangenen Jahr erstmals 6 Trainees eingestellt und will dieses Programm auch weiter ausbauen.
Kommen wir zur Deutschen Bank. Die hat im Wealth Management und im Private Banking eine Führungsposition neu besetzt. Tina Fuchs ist seit dem 1. Mai Head of Advisory und Sales Lending.
Es ist ja in diesem Podcast gute alte Tradition, dass wir solche kryptischen Aufgabenbeschreibungen zum einen ins Deutsche übersetzen und zum anderen auch mal konkret runterbrechen, was dahinter steckt. Das kannst du in dem Fall ja sicher auch.
Na sicher. Fuchs verantwortet nämlich in der Position das Kreditgeschäft innerhalb des Wealth Managements und des Private Bankings. Vermögende Kunden kriegen nämlich da zumindest strukturierte Kredite und Lombard-Kredite. Das sind also Kredite, die quasi mit dem Kundendepot besichert werden können. Außerdem bietet die Deutsche Bank in dem Geschäftsfeld noch Immobilienfinanzierungen an.
Ja, und wir haben ja, das wisst ihr beide ja auch, in den vergangenen Monaten häufiger mal hier über die Deutsche Bank und das Wealth Management oder das Private Banking geredet, weil sich da nämlich auch einiges verändert hat. Wo genau arbeitet denn jetzt Fuchs innerhalb des Private Bankings und Wealth Managements?
Ja, sie ist direkt unter Raphael Gasser angesiedelt, der das Wealth Management und das Private Banking des Unternehmens insgesamt in Deutschland leitet, seit November 2024 übrigens. Er kam ja von der UBS damals zur Deutschen Bank, während Fuchs schon seit Jahren für das Institut tätig ist, unter anderem eben in Führungspositionen rund um das Thema Kreditlösungen für vermögende Privatpersonen.
Wir haben in den News ja schon mit Single Family Offices gestartet. Jetzt sind wir in unserem Hauptteil angelangt vom Podcast. Und auch da springen wir jetzt nochmal zurück auf die Single Family Offices, denn wir haben uns mal für die heutige Folge den UBS Global Family Office Report 2025, langer Name, auch lange Studie, angeschaut, der frisch rausgekommen ist. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen.
Nicht nur der Name ist lang. Die Studie ist so ziemlich das größte zu Single Family Offices, was jährlich erscheint. Mittlerweile befragt die UBS dafür über 300 Single-Family-Offices nach eigenem Bekunden. Sie fragt speziell nach den Investments, aber auch nach Kosten und bevorzugten Anlagestrategien.
Und weil Zahlen ja immer ein wenig schwierig sind, haben wir uns mal überlegt, dass wir einfach ein paar Kernaussagen aus der Umfrage zusammenstellen. Die haben wir uns hier aufgeschrieben und die sind teilweise auch ziemlich interessant. Torben, mach du doch gerne mal den Anfang.
Ja, dann lege ich mit dem los, was Marc auch als erstes gesagt hat, nämlich mit den Investments. Und zwar wird in der Studie deutlich, dass die Single-Family-Offices wieder vermehrt auf liquide Assets setzen. Also wir haben ja in den vergangenen Jahren oft darüber gesprochen, dass Private Assets wichtiger werden, also sowohl für Instis als auch für Family-Offices. Und das dreht sich jetzt mindestens bei den Single-Family-Offices ein wenig. Und das zweite Spannende, was mir bei den Investments aufgefallen ist, ist, dass die Industrieländer wieder mehr auf die Agenda rücken. Also Schwellenländer sind gerade wohl nicht so attraktiv, zumindest für die Single Family Offices. Und das, obwohl ohnehin schon 80% aller Assets der Single Family Offices in Europa oder Nordamerika liegen.
Diese Lust auf Industrieländer mag natürlich auch jetzt nochmal mit der etwas erratischen Politik von Donald Trump zusammenhängen. Seine Zollpläne gefährden unter Umständen das die Konjunkturentwicklung in Schwellenländern, wenn sich denn dort keine Verhandlungslösungen ergeben. Und damit wären wir auch schon bei der wichtigen Erkenntnis der Umfrage. Was Family Officer in den kommenden 12 Monaten am meisten fürchten, ist ein globaler Handelskrieg. Längerfristig gesehen machen sie sich auch Sorgen um tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen.
Ja, und dazu vielleicht noch einen kleinen Einschub von mir. Ich hatte mir gestern ja auch die Pressekonferenz zu der Studie angehört und da haben die Herren und Damen von der UBS nochmal betont, dass die Family Offices sogar vor Trumps Liberation Day befragt worden sind. Schon damals bestand aber eben auch die Angst zum einen zu den Handelskonflikten und eben auch zu den kriegerischen Auseinandersetzungen. Also da war schon einiges herauszuinterpretieren, was damals noch gar nicht richtig ausgesprochen war.
Ja, und reagieren wollen die Family Offices darauf, vor allem mit der richtigen Auswahl aktiver Manager.
Ja, und trotz dieser Bedenken planen 59% in diesem Jahr das gleiche Portfoliorisiko wie im Vorjahr einzugehen. Sie bleiben also im Prinzip ihren langfristigen Anlagezielen treu.
Wie sie diese umsetzen, ist dann aber auch noch ganz spannend. Im Durchschnitt verwalten die Family Offices etwas über 60% ihrer Assets in aktiven Mandaten, den Rest in passiven. Europa liegt ziemlich genau bei diesem Schnitt, während die US Family Offices sogar in 53% der Fälle passive Strategien bevorzugen. In Nordasien machen passive Strategien dagegen nur 16% der Assets aus.
Ja, und Maximilian Kunkel, der Investmentchef der UBS, hat übrigens in der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass Family Offices, das fand ich ganz nett, über geduldiges Kapital verfügen, das war das Zitat, und im Vergleich zu den institutionellen Investoren auch weniger strikte Liquiditätsanforderungen haben. Das spricht dann vielleicht auch mal eben für eine langfristigere passive Strategien. Insofern sind die Family Offices allerdings natürlich auch recht frei darin, wie sie investieren, weil es kaum Einschränkungen gibt, auch von regulatorischer Seite nicht. Was ich deswegen auch ganz spannend finde, ist die Frage, was die Single Family Offices sich selbst zutrauen an Dienstleistungen oder Investments und was sie auslagern, also diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung, über die wir auch oft reden.
Ja, es gibt ein paar klare Trends. Die strategische Asset Allocation machen 86% der Single Family Offices nach wie vor selbst. Auch beim Reporting und beim Risikomanagement für das Portfolio wollen 75% bzw. 73% es in eigener Hand behalten. Ist ja auch klar, es sind typische Funktionen, die man von einem Single-Family-Office erwarten kann.
Ja, und anders ist das dagegen bei Rechts- und Steuerthemen sowie Cybersicherheit. Die werden am häufigsten ausgelagert und auch das ergibt ja Sinn. Das ist natürlich Fachwissen, das jetzt originär mit Investments nicht groß was zu tun hat. Und so ein Fachanwalt oder ein ITler kostet natürlich auch ein bisschen was. Da kann man dann vielleicht eher die Buy-Entscheidung treffen als die Make-Entscheidung.
Ja, absolut. Und apropos Kosten, die sind im Vergleich zum Vorjahr schon leicht gestiegen wieder. Im Durchschnitt liegen sie bei 45 Basispunkten des verwalteten Vermögens, wenn noch ein operatives Unternehmen besteht. Ansonsten ist es etwas weniger, dann sind es 33 Basispunkte.
Ja, und die gute Kostenquote hängt ja von der Größe ab. Bei den ganz großen Family Offices mit einem verwalteten Milliardenvermögen in Dollar liegen die Kosten bei etwa 35,5 Basispunkten, während kleinere Offices über 40 Basispunkte zahlen. Und je mehr Generationen das Family Office betreut, desto teurer wird es. Und wo wir gerade bei Generationen sind, die Nachfolgeplanung bleibt die Achillesferse der Family Offices. Obwohl in den kommenden Jahren ein gigantischer Vermögenstransfer ansteht, hat erst die Hälfte der Single Family Offices sich auf den Generationswechsel vorbereitet.
Ja, das Thema hatten wir ja vorhin noch schon mal angesprochen. Fakt ist, in etwa 30% der Fälle verschieben die Vermögensträger die Nachfolgeplanung sogar, weil sie meinen, dass sie doch noch genug Zeit dafür hätten. Das könnte sich natürlich dann mal als Trugschluss erweisen.
Und die größte Herausforderung bei der Nachfolgeplanung sehen die Family Officer übrigens im Vermögenstransfer, natürlich mit Blick auf die Steuern. Zwei Drittel sagen das nämlich. Für die Hälfte sind aber auch die richtigen rechtlichen Strukturen, ja, und der langfristige Schutz der Familienassets wichtige Themen.
Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, Family Offices setzen auf bewährte Risikomanagementstrategien, behalten wichtige Entscheidungen in-house und haben mit steigenden Kosten zu kämpfen. Die große Herausforderung für die Zukunft bleibt aber eindeutig die Nachfolgeplanung.
Und da werfe ich jetzt mal die zweite Studie in die Runde, die wir in den vergangenen Tagen bekommen haben, nämlich die von EY. Da ist es wiederum, dass 73% der sogenannten Next Gens ihren bisherigen Wealth Managern und Vermögensverwaltern treu bleiben wollen. Im Rest der Fälle suchen sich die Erben dann allerdings schon neue Dienstleister. Wichtigstes Entscheidungskriterium dort, die Kosten.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Studien gesprochen und trotzdem hat kein Mensch mehr die Grafiken gesehen, die ich gestern so mühevoll zusammengebaut habe. In stundenlanger Kleinstarbeit. Eine Schande, wirklich.
Das finde ich allerdings auch, aber wir können natürlich helfen, denn wir hauen natürlich auch für diese Folge die Links zu allen Infos in die Shownotes und auch die Links, die zu den grafischen Ergüssen des Kollegen Lipperts führen.
Und damit wären wir auch in dieser historischen Folge der Kapitalansage bei unserer klassischen Verabschiedung.
Stimmt, stimmt. Darf ich die noch ein letztes Mal sagen?
Bitte, und bitte. Wir kommen dazu.
Ja, okay, okay. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt nochmal sagen kann, tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg. Tschüss, Torben.
Tschüss.